Mal von meiner Seite aus schönen guten Morgen, wo ich es noch nicht gemacht habe. Der Herr segne euch. Und ich hoffe doch, dass er uns heute weiter segnet mit seinem Wort. Ich bin ja spontan eingesprungen für Rolf, weil er ja erkrankt ist. Und so hoffe ich doch, dass ich das Rechte aufs Herz gehört habe, was mir Gott draufgegeben habe, um es euch weiterzugeben. Wir haben Christi Himmelfahrt gehabt. Und Christi Himmelfahrt ist eigentlich ja ein Kosmosgeschehen. Das hat absolut Auswirkung auf die ganze Welt, dass Christus zur Rechten Gottes sich gesetzt hat und regiert. Und mit den Regieren, das ist oft, wo wir uns fragen, wo bleibt diese Regentschaft? Die sehen wir nicht immer. Gerade auch, was wir ja gehört haben jetzt mit Rolf, was mit ihm passiert ist. Und vielleicht ist der eine oder der andere immer noch da, wo sagt, Mensch, wie kann dann auch sowas passieren, dass Gott nicht da vorher schon eingegriffen hat? Sind ja oft Menschen, dass solche Fragen haben. Oder wenn wir dann Hiob zum Beispiel auch angucken, wir können es heute aus der Vogelperspektive sehen, und können sehen, was Hiob begegnet ist, dass das im Himmel seinen geistlichen Ursprung gehabt hat. Und wenn Hiob das im Himmel mitgekriegt hätte, was da vonstatten geht, dann hätte er vielleicht auch ganz anders reagiert in seine Situation. Und ich glaube, so ist es dann oft bei uns, dass wir nicht wirklich verstehen, geistlich Dinge einzuordnen und schnell dabei sind, alles auf uns runter zu reduzieren, auf unser Verständnis, wie wir die Dinge sehen und verstehen. Und dabei müssen wir aufpassen, dass wir Gottes Wort nicht viel nichtig erklären, nur weil es in unserem Leben nicht so aussieht, wie es sich eigentlich jeder wünscht oder denkt, dass es so sein müsste, sondern wir brauchen Gottes Wort, um das Licht in unser Leben reinkommt und Verständnis in unser Leben reinkommt, Dinge in unser Leben, die da sind oder Dinge, die wir sehen und passieren, dass wir die ein wenig geistlich auch beurteilen und geistliches Verständnis bekommen, um dass wir an diese Dinge, die wir sehen und vielleicht darunter leiden oder gar nicht verstehen und dass wir daran mit unserem Glauben Schiffbruch erleiden. Das kann passieren. Wir brauchen eine göttliche Sicht. Und diese göttliche Sicht können wir nur durch sein Wort bekommen. Die können wir uns nicht erdenken, dann sind wir auf dem Holzweg. Sondern wir brauchen den Blick von Gottes Wort her und dass er uns Verständnis darüber gibt, wie wir diese Dinge sehen sollen. Und ich erlebe es ja, oder habe es ja auch immer wieder erlebt, dass Menschen, wenn sich in ihrem Leben das nicht erfüllt, wovon die Bibel spricht, dass es dann immer so als unwahr hingestellt wird. Als wenn es nicht mehr das Wort so eine Gültigkeit hat, wie vielleicht vor 2000 Jahren. Und wir müssen aufpassen, dass wir Gottes Wort nicht runter reduzieren auf unsere Erfahrungen, sondern wir müssen lernen, uns von Gottes Wort auf sein Niveau raufzubringen, aus der geistlichen Sicht es zu sehen. Und dazu ist es immer nötig, das Wort Gottes zu lesen und auch zu studieren. Dazu ist jeder von uns als Kinder Gottes aufgefordert. Es gibt in die Gemeinde Lehrer, Evangelisten, Aposteln, Älteste, die die Gemeinde unterweisen, die noch tiefer wahrscheinlich im Studium innen sind, wie einige von uns in der Gemeinde. Aber das spricht uns nicht frei als Kinder Gottes, selber Gottes Wort nicht nur dieses Buch wie ein Lesebuch zu behandeln, sondern es auch zu studieren, es auch zur Speise für unser Leben zu machen. Und als Speise kann ich es auch wirklich nur erleben, wenn ich tief in das Wort Gottes reingehe. Dass ich gelernt habe, das Wort Gottes wirklich als Speise für meine Seele zu nehmen. Dass ich da drin gestärkt bin. Das müssen wir lernen. Und ich glaube, das ist so viele Christen abhanden gekommen. Und die kommen sonntags in eine Gemeinde, hören sich die Predigt an und sind vielleicht unter die Woche an die Andacht, die sie haben. Da lesen sie zwei Verse Wort Gottes raus, lesen den Kommentar dazu oder die Auslegung oder die Gedanken dazu und das war's. Wir brauchen mehr als Kinder Gottes. Und das ist immer auch mein Wunsch. Und ich nutze auch immer die Gelegenheit, wenn ich hier an die Kanzel bin, den Menschen Gottes Wort nahezubringen. Die Menschen müssen wieder lernen, das Volk Gottes Geschmack am Wort Gottes zu bekommen. Hunger nach dem Wort Gottes zu bekommen. Und wenn ich von hier aus nicht anfange, die Geschwister Ermutigung zu geben, im Wort Gottes zu lesen, zu studieren, dann mache ich sie irgendwie von mir abhängig. Wenn ich jetzt hier jeden Sonntag dastehe und predigen tue, na, dann wartet die Gemeinde, dass der Prediger ihnen was gibt, wo sie dran erbaut sind. Aber mein Ansinnen ist es, meine Geschwister mündig zu machen. Dass sie unabhängig von Pastor oder von Prediger gelernt haben, aus dem Wort Gottes zu leben und Kraft daraus zu bekommen. Es selber zu studieren. Das ist Mündigkeit. Und die braucht ein jeder von uns, jeder Einzelne in sein Alltagsleben. Wir werden angefochten, wir werden angegriffen. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir hier auf der Erde alles gut gehen will, alles glatt läuft, keine Not, keine Krankheit, kein Leid mehr erleben werden. Hat er uns nie versprochen. Aber hat uns versprochen, immer da zu sein. Richtig? Gott ist oft da in unserer Ohnmacht, wenn wir nur beten, dass uns Gott Frieden in unseren Herzen schenkt, dass Gott wir eine Begegnung, ein Gebet wirklich Gott erleben, wo es uns auch wirklich gut geht. Aber ich glaube, das ist nicht die Norm und das erleben wir nicht immer allein im Gebet. Sondern oft ist es Gott, der stille ist und der darauf wartet, dass wir lernen, am Wort Gottes zu gehen. Um mit dem Wort Gottes beschäftigt zu sein. Ihr sucht Gott, dann geht am Wort Gottes ran. Direkter, wie durch das Wort Gottes kann gar nicht Gott zu euch reden. Natürlich haben wir den Heiligen Geist und der Heilige Geist redet auch zu uns. Aber der Heilige Geist wird nie was reden, was nicht mit seinem Wort übereinstimmt. Und um den Heiligen Geist richtig zu verstehen, warum heißt er Heiliger Geist? Weil viele Geister in dieser Welt sind. Und nur es einen Heiligen Geist gibt, der zu uns reden will. Um dass wir wissen, dass es der Heilige Geist ist, müssen wir mit dem Wort Gottes vertraut sein, um zu verstehen und zu hören, ob es wirklich Wahrheit ist. Stimmt ihr mit da überein? Amen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich war noch auf keine Predigerschule, ich war noch auf keine Bibelschule. Ich habe nicht gelernt, hier vorne das Wort Gottes zu predigen. Ich kriege immer nur mit, dass viele Prediger einzelne Verse lesen und wenn dann doch ein oder zwei oder drei Verse mehr gelesen wird, dass sie sich dafür entschuldigen. Und ich möchte mich nicht für das Wort Gottes entschuldigen müssen, dass ich es in die Gemeinde Jesu vorlesen tue. egal wie lang der Text ist. Die Gemeinde Jesu braucht das Wort Gottes. Die braucht mich nicht. In die Gemeinde Jesu hat ein einziger Autorität. Und das ist das Wort Gottes. Und unter das Wort Gottes, ob er sich Pastor nennt, ob er sich Ältester nennt, ob er sich Evangelist, Prediger nennt oder sonst wer nennt, hat sich unter diesem Wort zu beugen. Und ist nur ein Diener im Wort Gottes, Gemeinde Jesu, es so weiterzugeben, dass das Volk Gottes oder jeder Einzelne persönlich für sich von Verständnis her das Wort Gottes verstanden und das Reden Gottes gehört hat. Das ist meine Sicht. So verstehe ich die Bibel und so werde ich sie predigen, nicht anders. Ich bin vom Heiligen Geist abhängig, von der Kraft Gottes, um das Wort Gottes zu predigen. Wir kennen als Menschen vom Intellekt her begabt sein und kennen das Wort Gottes den Menschen bringen. Aber dann ist es noch lange nicht durch den Geist Gottes gewirkt. Dann ist es von Intellekt gebracht. Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind. Und ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, wie wenig eigentlich über die Himmelfahrt gepredigt wird. Weil das eigentlich ein Kosmosgeschehen ist. Dadurch hat sich völlig alles verändert. Völlig. Der ganze Zeitablauf, die ganze Heilsgeschichte Gottes fängt an, in einen Lauf zu gehen, der von Jesus Christus regiert wird, wo er die Herrschaft angetreten hat. Lest mit mir zusammen Lukas Kapitel 24, die Verse 44 bis 53. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und er sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen, Anfang von Jerusalem, ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jesus selber hat den Werdegang gesagt und hat gesagt, er ist gekommen, wie von den Schriften es geweissagt worden ist. Er hat das erfüllt, wofür die Schrift geweissagt hat, dass er leiden sollte, dafür, dass er am Kreuz gelitten hat für uns, gestorben für uns hat, die Sünde auf sich genommen hat, dass er den Tod reingegangen ist, dass er auferstanden ist und dass wir warten sollen, bis wir aus der Kraft, aus der Höhe angetan sind, die Aposteln. Das hat noch ausgestanden zu diesem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat, zu Pfingsten, wo der Heilige Geist auf die Apostel kam. Und dann ist er zum Himmel aufgefahren und haben diesen Missionsbefehl bekommen. Und die Frage ist ja natürlich, und die müssen wir beantworten, wo ist Jesus in den Himmel aufgefahren? Jesus hat ja gesagt, und das ist ja das Wunderbare, in Johannes 14, dass er zum Vater geht und dass er uns Wohnung macht. Was für eine wunderbare, herrliche Botschaft. Jesus ist nicht einfach von uns weggegangen und hat uns alleine gelassen. Er sagt ja, er ist alle Tage bei uns durch seinen Geist, der auch kommen wird, wo er verheißen hat. Aber er sagt, er geht im Voraus hin in den Himmel und macht uns Wohnung für dich und für mich. Was für eine wunderbare Verheißung. Er lässt uns nicht alleine, sondern er geht voraus, um uns Wohnung zu machen. Die Bibel sagt, und das müssen wir wissen, wo ist er hingegangen? Und das kennen wir, eine Bibelstelle, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 22. Da schreibt Petrus von Jesus, der zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Der zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Ihm ist alles unterworfen. Es muss nicht erst unterworfen werden, sondern hier steht, es ist ihm alles unterworfen. Wir können weiterlesen in Offenbarung Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es, und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat absolut alles unter seiner Macht. Nicht nur Engel und Mächte und Kräfte, alles was es geben tut, sondern sogar den Tod hat er besiegt. Und er hat den Schlüssel des Todes. Es ist nichts außer Gott, nichts ausgenommen, was nicht ihm gegeben worden ist und worüber er regiert. Das sagt das Wort Gottes. Das ist das, was das Wort Gottes uns über Jesus sagt. Und wir kennen das ein Stück weit, zeigt uns das in die Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 11 bis 14, kriegen wir einen kleinen Einblick in den Himmel, wie es da aussieht. Da heißt es, und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendige Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal Zehntausende und Tausende mal Tausend, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zum Empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist nicht, was erst passieren soll, sondern das ist gegenwärtig. Christus wird angebetet, da ist ständig der Lobpreis Gottes, da wird ständig gerühmt, seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Stärke. Und dieser Jesus, der ist unser Herr. In Hebräer Kapitel 2, Vers 8, und da heißt es, du hast alles unter seine Füße gelegt. Hier wird von Gott geredet, der Jesus alles unter die Füße gelegt hat. Denn indem er ihn alles unterwarf, ließ er nichts, absolut nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Seht ihr das? Es ist ihm alles unterworfen. Alles. Er regiert schon. Hundertprozentig. Das sagt das Wort Gottes. Das dürfen wir nicht an unsere Erfahrungen festmachen. Das dürfen wir nicht an dem festmachen, wenn wir denken, das Böse, wie in dieser Welt herrschen tut und was es tut. Das dürfen wir nicht als Maßstab nehmen, dass Gott nicht regiert, Jesus Christus. Die Bibel sagt was ganz anderes, dass ihm alles unterworfen ist und dass er regiert. Hundertprozentig. Schau, Jesus, wie Dämonen ausgetrieben hat, haben ihn die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben ihn vorgeworfen, dass er den Beelzebub mit dem Beelzebub, den Dämon mit dem dämonischen Geist austreiben tut. Und Jesus hat gesagt gehabt, na, wenn ein Reich mit das andere sich gegenseitig streitet, wie kann es bestehen? Niemals. Aber er sagt, wenn einer reingeht, ein Dieb, und den Hausherr binden tut, erst dann kann er das Haus berauben, richtig? Und genau das hat Jesus getan. Er hat den Satan gebunden. Und deswegen konnte er Dämonen austreiben, konnte Menschen von Dämonen, von bösen Geistern befreien. Der Satan war in dem Fall gebunden. Er konnte nichts dagegen tun. Wie Jesus zum Himmel gefahren ist und seinen Geist ausgegossen hat aus den Aposteln und angefangen hat in Jerusalem das Evangelium zu verkündigen und danach in alle Welt rausgegangen sind und auch die Heiden sich bekehren konnten, war nur deswegen möglich, weil Jesus den Satan gebunden hat und die Heiden sich zu Gott bekehren konnten. Das war ein Kosmosgeschehen. Das hat es zuvor nicht gegeben. Da waren Vereinzelte gewesen, die im Alten Testament, wo wir sehen, dass die angefangen haben, an Gott zu glauben, ein Nicht-Israelit. Aber das waren Einzelfälle gewesen, das war nicht die Norm gewesen. Wir können erst sehen, wie Jesus zur Rechten Gottes Platz genommen hat, dass ihm alle Macht gegeben worden ist. Wir können sehen, dass das Auswirkungen gehabt hat auf die ganze Welt, weil Menschen sich zu Gott und zu Jesus Christus bekehren konnten. In dieser Weise, in dieser Masse, in dieser Anzahl von Nichtjuden, was sich bekehrt haben, wäre nicht möglich gewesen, wenn Jesus in diesem Bereich Satan nicht gebunden hätte. Dadurch ist was freigesetzt worden. Christus regiert. Und diese Regentschaft ist sichtbar, weil so viele Menschen zu Jesus Christus, zum lebendigen Glauben gekommen sind und ewig errettet sind. Das ist Regentschaft. Wir gucken immer auf das, was nicht ist und fragen uns, wo bleibt Jesus? Aber wir gucken nicht auf das, was Jesus schon getan hat. Und passiert ist. Punkt. Auf das müssen wir gucken. Ihr kennt das von Menschen, die ein halbes Glas Wasser sehen. Da gibt es einen Teil Menschen, die fragst du nach dem halben Glas Wasser, ne? Wie siehst du das? Na, viele sagen, das ist halb leer. Und andere sagen, es ist halb voll. Die haben eine andere Sicht. Und genau diese Sicht brauchen wir vom Wort Gottes her, dass wir die Dinge sehen und nicht aus unserem menschlichen Fokus und das sehen, was noch nicht ist. Die Bibel sagt, es ist noch nicht sichtbar, aber es ist alles unter seine Füße getan. Und das, was in dein und mein Leben ist und betrifft, 100% genau auch so. Nichts anderes. Was in dein Leben reinkommt, was an dein Leben am Wirken ist als Kind Gottes, sei dir gewiss, dass es am Thron Gottes vorbeigegangen ist und dass es Gott zugelassen hat oder nicht. Und das, weil es dich immer zum Besten mitwirken soll, was dein Leben in Christus bedeutet und wo du hin mehr und mehr verändert geistlich werden sollst in das Bild Jesu. Und wenn wir in dem Bild Jesu verändert werden sollen, dann ist das Wiederherstellung. Richtig? Was hat denn Jesus, Gott hat doch den Menschen geschaffen und hat gesagt, lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Richtig? Das Bild ist ja entstellt, der Mensch, der Gott ähnlich sein sollte. Wir sehen, wir Menschen kennen barmherzig sein. Das kennen wir absolut. Wir kennen gütig sein. Das kennen wir auch. Das sind so eine kleine Dinge, die noch ein bisschen auf Gott schließen können. Aber wir ist das Ebenbild Gottes, worin wir geschaffen sind, völlig entstellt. Und Jesus ist gekommen, das Bild wiederherzustellen. Und deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der uns in das Bild Jesu mehr und mehr verändert. Richtig? Ist das, was das Wort Gottes sagt. Und was sagt Jesus? Wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn wir in dem Bild Jesu immer mehr verändert werden, wessen Bild wird dann auch immer mehr sichtbar? Wenn Christus sein Bild zu sehen ist, dann wird immer mehr Gottes Bild auch zu sehen sein. Das ist Wiederherstellung. Das tut Jesus. Dafür ist er gekommen. Er regiert. Er herrscht. Aber was mich noch viel mehr gesegnet hat, ist, wo ich diesen Text in Lukas 24 gelesen habe, dass ich einmal wieder noch mehr diese Gnade Gottes gesehen habe, die in unserem Leben am Wirken ist. Das segnet mich immer wieder. Wenn ich die Gnade Gottes immer wieder im Wort Gottes entdecken tue, dann macht es Gott groß und mich klein. Aber klein in dem Sinn, nicht, dass ich mich elendig und sonst irgendwie fühlen muss, sondern klein in dem Sinn, weil ich anfange, die Größe Gottes zu sehen. Wisst ihr, wir denken immer nur von uns groß, solange wir noch einen kleinen Gott sehen. Aber wenn wir einen großen Gott sehen, wie er wirklich ist, dann fangen wir an abzunehmen. Dann fangen wir an, klein zu werden. Und nicht, weil wir uns klein erdenken oder machen, sondern das hat mit der Offenbarung Gottes zu tun. Das hat damit zu tun, dass er sich mehr und mehr sich in unserem Leben offenbart. Kennt ihr das, wenn man so langjährig gläubig geworden ist, dass man irgendwann mal an Punkte kommt, wo man den Gedanken hat, jetzt bin ich schon so lange gläubig und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich denke, ich habe Gott nie erkannt. Kennt ihr sowas? Ich kenne sowas. Wo ich an Punkte gekommen bin, dass ich denke, Mensch, habe ich überhaupt Gott erkannt? Und wisst ihr, warum das ist? Weil ihr Stück für Stück in eurem Glaubensleben von Herrlichkeit zur Herrlichkeit geht. Und dann kommt ihr an einen Punkt, wo ihr meint, Gott erkannt zu haben, und er bringt euch plötzlich da wohin, wo ihr ein Verständnis auf einmal bekommt, dass ihr sagt, das habe ich nie so gedacht und begriffen. Mensch, ich habe gedacht gehabt, ich habe Gott immer erkannt, aber das ist gar nicht wahr. Warum? Weil er dich mehr ein Stück offenbart sich hat. Würdest du die Gotteserkenntnis haben, die du vielleicht nach 10, 15 oder 20 Jahren hast, und zurückgehen am ersten Tag, würdest du die Kenntnis, was du nach 10, 15 Jahren hast, gar nicht fassen können. Du würdest es nicht fassen können. weil du an die Herrlichkeit, an sein Bild mehr und mehr, wie er sich in dein Glaubensleben, im Alltag, im Umgang mit dir, wie er sich in dein Leben, was du im Alltag mit ihm erlebst, mehr und mehr sich hat erkennen lassen. Und das ist unser Glaubensweg. Wir haben nicht Christus erkannt als unseren Retter und Heiland, ja. Aber damit hat es angefangen, dass wir ihn mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr erkennen. Das hört nicht auf. Und umso mehr du seine Tiefe, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit verstehen tust, umso innerlich mehr wirst du freier gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Und das lernst du alleine nur durch die Schrift. Nicht durch deine Gefühle, sondern die Schrift offenbart es dich mehr und mehr. Durch die Schrift habe ich das Evangelium, habe ich Jesus Christus erkannt. Ich bin errettet und bin ein Kind Gottes. Und dadurch, dass ich ein Kind Gottes bin, so sehe ich das in meinem Leben, so verstehe ich von der Schrift, wie ich es erfahren tue, ist dieser Vorhang, der zerrissen worden ist. Das ist wahr, die Gegenwart Gottes, dass wir hineinkommen. Aber diese Gegenwart Gottes ist durch die Briefe und durch die Schrift, dass er mich jetzt durch die Schrift mehr und mehr offenbart, wer er wirklich ist. Das erfahre ich nicht durch Augen zumachen und durch Gebet. Dadurch werde ich berührt. Da kriege ich meine Erfahrung, da erlebe ich Gottes Wort, ohne Zweifel. Will ich gar nicht in Frage stellen. Aber durch das Wort Gottes und das Wirken von Heiligen Geistes wirkt es in mir was Bleibendes, die mich mehr und mehr Christus näher bringt und mich verstehen lässt. Und das brauchen wir. Wir brauchen in die Gemeinde Lehre, um das zu verstehen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Hauskreise. Wir brauchen Zusammenkünfte. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen untereinander das Austauschen, um dass wir mehr und mehr verstehen, wie wirklich Gott ist. Wenn ich mit einem Bruder oder mit einer Schwester zusammensitze und der ein ganz anderes Leben führt, wie ich es führe, ganz andere Erfahrungen macht, die ich machen tue, und durch seine Zeugnisse, wie Gott in sein Leben wirken tut, macht es mich plötzlich Gott groß. Ich erkenne eine Seite von Gott, die ich zuvor nicht erkannt habe. Nicht einer weiß alles, sondern jeder hat etwas von Gott, wo er den anderen zum Segen ist und wo durch den anderen dein Horizont auch erweitert wird und dein Glaubensmut gestärkt wird, für was zu beten, wo du zuvor vielleicht noch nie gewagt hast zu beten oder dir gar nicht eingefallen ist zu beten. Kennt ihr das? Das brauchen wir als Kinder Gottes. Schau, ich möchte euch vorlesen, was mich unheimlich gesegnet hat, nämlich in Lukas 24, Vers 45. Da steht geschrieben, dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden am dritten Tag, auferstehend aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde gepredigt werden. Er sagt, er hat ihnen Verständnis gegeben, was über ihn im Buch, in die Bücher Mose, in die Propheten und in die Psalme in Vers 44 niedergeschrieben ist. Gott muss uns und hat den Aposteln Verständnis plötzlich gegeben. Und genau so hat er uns Verständnis gegeben. Es ist nicht unser Intellekt, dass wir mit dem Verstand verstanden haben, dass Jesus Christus für Sünder am Kreuz stellvertretend gestorben ist. Das kann jeder Mensch verstehen. Jeder Mensch kann das mit dem Verstand verstehen. Aber eine Offenbarung darüber zu kriegen, wie es persönlich für dein Leben Gültigkeit hat, muss Gott schenken. Das sagt hier das Wort Gottes. Gott hat dir Verständnis gegeben, dass du das Evangelium verstehen tust und dass du dran glauben tust. Merkst du, was für eine Gnade, wie die Hand Gottes auf dein Leben gekommen ist? Das Evangelium hast du dir selber nicht zusammengestrickt, dass du einmal eins verstanden hast, sondern Gott hat es in seine Tiefe dir Verständnis geben müssen, dass es dir zu eigen wird und dass du dran glauben kannst. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 20. Da schreibt derselbe Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, derselbe Johannes, der in Kapitel 6 gesagt hat, dass niemand zu ihm kommen, zu Jesus kommen kann, wenn der Vater ihm nicht zieht, der in Johannes Kapitel 10 geschrieben hat, dass die Pharisäer Jesus als Hirten nicht hörten, außer die, die von Vater sind, die den Hirten gehört haben, die von Vater gelehrt worden sind. Die haben ihn gehört. Und genau das ist hier, was Lukas sagt, dass er uns alle Verständnis gegeben hat. Und dieser Johannes Brief, da sagte, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinen Sohn Jesus Christus. Dieser ist wahrhaftiger Gott und das ewige Leben. Er hat uns Verständnis gegeben, dass wir heute in den Wahrhaftigen gekommen sind. Dass wir in Christus sind, ist von Gott gewirkt, dass wir es verstehen und dass wir da hineingekommen sind. Das haben wir nicht aus uns selber gemacht. Das war Gottes Gnade auf dein und mein Leben, was er durch seinen Geist an uns gewirkt hat. Ich nehme es für mein Leben und immer wieder, wenn ich an solche Bibelstellen komme und wenn ich das lesen tue, dann weiß ich, wie viel Gnade auf mein Leben ist. Weil ich es mich selber nicht rausgesucht habe, weil Gott in seiner Gnade sich in mein Lebensweg gestellt hat. Nicht ich habe Gott gesucht. Gott hat sich in meinen Lebensweg gestellt. Wenn die Bibel auch sagt und Gott in sein Wort auffordert, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Dann ist das nie aus uns selber, weil wir es tun können. Sondern es muss Gottes Geist an unserem Leben wirken, dass dieses Suchen in unseren Herzen entstehen tut. Die Bibel fordert uns doch auch auf, das Gesetz zu halten. Fordert es uns auf? Die Bibel sagt im Alten Testament ganz klar, befolgt das Gesetz. Richtig? Hundertprozentig. Wenn ihr es nicht befolgt, werdet ihr sterben. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Aber wenn wir das Neue Testament lesen, kommt Licht rein. Und durch dieses Licht, was reinscheint, tut, stellt mich fest, offenbart mich das Neue Testament, dass niemand das Gesetz halten kann, sondern das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus ist. Das Gesetz bringt dich an deine Grenzen. Das Gesetz zeigt dich, du kannst es nie halten, du bist verloren und verratzt. Und trotzdem fordert die Bibel auf, haltet das Gesetz. Und so fordert die Bibel auf und sagt, sucht, so wirst du finden. Aber keiner aus sich selbst, das Fleisch ist wieder den Geist. Und jetzt kommt wieder das Neue Testament, wo wir anfangen müssen zu studieren und reinzugucken. Dann kommt Licht in solche Wahrheiten rein und dann sehen wir, dass das Fleisch von sich aus nicht Gott suchen kann. Es ist wider den Geist. Der Mensch ist tot. Wie kann er suchen? Der Mensch ist getrennt von Gott, tot in seine Sünden. Und Gott muss dieses Suchen in uns wirken. Merkst du Gottes Gnade, wie es? Das hat nichts mit uns zu tun. Und mit Gott, dass wir beide, ich suche und Gott schenkt dann das Wirken, sondern das ist Gottes Souveränität an dein Leben und an mein Leben, dass er wirkt. Keiner von uns hat Jesus vom Himmel gebetet. Keiner von uns hat irgendwann mal gebetet, Retter, komm vom Himmel und sterb für uns am Kreuz. Sondern das war Gottes Ratschluss gewesen. Das war Gottes Geschenk gewesen. Das war Gottes Heilsplan gewesen. Nicht unserer. In Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 14, da kennen wir von der Purpurhändlerin, von der Lydia her, dass Gott ihr Herz auftat und dass sie darauf hören tut, was Paulus reden tut. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Wunderbar. Ihr könnt sehen, dass das eine Wahrheit ist, die Gott schenken tut. Und genauso ist es Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 8, möchte ich mit euch lesen. Da heißt es, auch euch, damit, Paulus schreibt ja hier an die Gemeinde in Ephesus. Und wenn er hier schreibt, auch euch, dann meint er dich und mich auch als Gemeinde hier in diesen Raum, richtig? Weil wenn wir als Gemeinde das nicht für uns auch nehmen würden, weil das Wort Gottes für uns und an die Gemeinde ist, dann können wir alles wegtun. Und was schreibt er? Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in eure Vergehungen und Sünden. Das war unser Ursprung. Das waren wir, bevor wir uns bekehrt haben. Das waren nicht nur die Epheser, das war ich und du sind das. Und er sagt weiter, in denen ihr einst wandelte gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Wir haben gedacht wie die Welt, wie du mir, so ich dir. Wenn dir einer was Böses getan hat, hast du ihm auch was Böses getan. Du warst ruckzuck, hat dir einer irgendwie quer gekommen oder hat dich beleidigt oder hat dich verletzt, dann da warst du durch mit ihm. Hast du da an Vergebung gedacht? Ich habe gedacht gehabt, wie ich den einen zurückgeben kann. Das war der Zeitlauf der Welt. In den haben wir gelebt. Die Ellenbogengesellschaft, die den Maßstab aufstellt, was gut und nicht gut ist, was schlecht und nicht schlecht ist. Wie danach haben wir gelebt. Und als wiedergeborene Kinder, als solche, die sich bekehrt haben, die das Heil verstanden, das Evangelium verstanden haben, wo der Geist Gottes hineingekommen ist und einen erneuerten Sinn gegeben hat, ein erneuertes Denken, sind von diesem Zeitlauf der Welt, von diesem Geist befreit und haben den Heiligen Geist bekommen und haben ein anderes Denken bekommen, ein anderes Ansinnen. Nicht dieses Ansinnen, dass ich das 1:1 hundertprozentig immer gleich umsetzen kann. Dadurch, wir werden verändert. Die Bibel nennt Heiligung, nennt sie das. Dass wir mehr und mehr darin verändert werden. Dass wir nicht nur die Gesinnung haben, sondern dass unser Leben auch dementsprechend konform laufen tut. Richtig? Und weiter, gemäß den Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie es auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch die Gnade seid ihr errettet. Und Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Du bist errettet aus Glauben durch Gnade, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Selbst diesen Glauben, den du dazu gebraucht hast, hat Gott dir geschenkt, um dass du errettet bist. Was für eine Gnade, dass Gott dir Verständnis gegeben hat, dass Gott dir Glauben gegeben hat, dass Gott dein Herz dafür geöffnet hat und in dein Leben sich diesen Weg zu bahnen, dass er heute dein Herr und Heiland ist. Du bist kein Zufall. Du bist von Gott gewollt. Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen. Die Zeit drängt. Ich werde noch einiges mehr, was ich hier habe, um das Ganze zu vertiefen. Aber das wollte ich euch heute ein wenig mitgeben. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Und in dem Sinn, der Herr segne euch. Und ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Gnade, Herr, dass wir wissen, du bist zum Himmel aufgefahren, du hast den Thron eingenommen, du regierst, du sitzt zur Rechten Gottes, alle Macht, alle Gewalt, alles ist dir unterworfen, Herr, und dafür preise ich dich und danke ich dir, dass du unser Herr und unser Gott bist, an dem wir glauben. Unter dich beugen wir uns und dir sagen wir Dank. Dank, dass du in unser Leben so gewirkt hast, dass du durch deine Gnade an unser Leben so gekommen bist, dass wir dich heute unseren Herr und Heiland nennen dürfen. Was für eine Gnade, Kind Gottes heißen zu dürfen. Ich preise dich dafür und danke dich dafür und bitte dich, jeden Einzelnen, meine Geschwister, das, was deine Wahrheit ist, das, was wirklich dich groß macht, Herr, was aus deinem Wort ist, dass es du fest in die Herzen einschließt, Herr Jesus, und dass wir, jeder Einzelne, mehr und mehr und mehr verstehen, wie du wirklich bist, Herr, in deine Liebe, in deine Gnade, in deine Barmherzigkeit. Ich preise dich und danke dich dafür, Herr. Amen. Amen. Amen.